Also lesen wir der Kantavagata. Und zwar ist Kant in einer ziemlichen Klemme, ja, sagen wir so. Und das Weite ist der Versuch, sozusagen aus dieser Klemme rauszukommen und irgendwie doch zu einer Entscheidung zu kommen. Und ich erinnere Sie daran, was das eigentliche Problem ist. Kant will die Moral in keiner menschlichen Neigung verankern, so wie diese Neigung sich empirisch bestimmen lässt. In keinem Trieb und in auch in keinem empirischen Ziel. Das heißt, weder Glückseligkeit noch allgemeiner Wohlstand noch sozusagen das Gute im altruistischen Sinne, noch das Gute im egoistischen Sinne, dass man etwas Gutes für sich selbst tut, noch ein Ausgleich, also alles, das alles sozusagen lehnt er ab, weil das sind alle Konfigurationen, die sozusagen keine sichere Grundlage für die Ethik bilden, weil sie alle empirisch abhängig sind. Ja, sie machen unsere Entscheidungen, die einen normativen Charakter haben. Und das ist sozusagen die Grundintuition von Kant. Und zwar eine Grundintention, die beinahe nur bei ihm oder einigen angloamerikanischen Logikern des 20. Jahrhunderts mit dieser Konsequenz tatsächlich durchgezogen wird. Nämlich, und das ist ja der Grund, warum Autoren wie Nancy sich dafür interessieren zum Beispiel, weil er absolut sich weigert, das Normative mit dem Faktischen zu verbinden, auf welche Art auch immer, und das Normative aus dem Faktischen abzuleiten. Er weigert das und das bedeutet, dass er das, was sein soll, in kein Verhältnis setzen will, zunächst einmal in keinem kausalen Verhältnis, zu dem, was tatsächlich ist. Da kann man unter Umständen eine sehr radikale Kritik des Seinsdenkens sehen. Und das ist eben der Punkt, wo die Autoren wie Lacan und Derrida und Nancy sich an diese Linie in Kant anknüpfen. Zum Beispiel das, was Heidegger sagen würde, ja, dass das Sein uns eine Lichtung gibt, uns etwas schickt. Und das sollen wir akzeptieren, weil das vom Sein kommt. Das lehnt zum Beispiel Kant ab, ja, so etwas würde er ablehnen. Ja. Weil er sagen würde, die Tatsache, dass das Sein, wenn das Sein auch das Höchste ist, uns etwas schickt, bedeutet doch nicht, dass wir das akzeptieren sollen. Das bedeutet nicht, unsere Zustimmung wird dadurch nicht garantiert und kann nicht garantiert werden, weil auch das Höchste ist das letztendlich Empirische. Wenn auch Heidegger sagt, das Sein ist nicht empirisch, das Sein ist nicht empirisch, sondern sozusagen entfaltet sich jenseits aller Empirie, trotzdem handelt es sich um ein Seinsprinzip, als Prinzip des Hervortretens eines Empirischen. Also das hat immer noch sozusagen eine empirische Bildung. Und so würde Kant sagen, so eine Ethik ist keine Ethik. Ja, weil diese Ethik stellt nicht die Frage, wenn ich in einer Schickung des Seins, in Lichtung des Seins stehe, soll ich mich damit einverstanden erklären oder nicht? Diese Frage wird nicht beantwortet. Genauso indirekt, ja sicherlich, aber an vielen Stellen und ganz deutlich lehnt Kant eine Ethik ab, die so etwas wie die Erfüllung der der Geboten Gottes als ihr Ziel hat. Denn der Gott ist immer noch ein Wesen. Und in diesem Sinne, wenn man will, empirisch, Gott ist für Kant ein Ding an sich. Also entweder ist Gott so etwas wie empirisch zugänglich, in dem Sinne, dass Gott gewisse Gebote auch ausspricht und sich in der Empirie offenbart. Ist das so, dann ist es ein empirisches Wesen wie jedes andere Wesen und da sind sie keine Gebote, seine Gebote haben keine ethische Relevanz. Auch das höchste Wesen ist immer noch ein Wesen, ist immer noch etwas empirisch Erfahrens. Wenn Gott aber sich nicht erfahren lässt, das heißt, es ist ein Ding an sich, dann sich zu fragen, was Gott eigentlich will, um dem folgen zu können, das ist eine Verrücktheit, ja, weil man kann sich nicht fragen, sinnvoll, was das Ding an sich, das sozusagen empirisch nicht erfahrbar von uns will. Und das ist sozusagen die Verrückte der klassischen Theorie, ja, die Kant einfach hat. Oder das ist so ein Spiel der Imagination, das ist ein Spiel der Fantasie, der letztendlich keine ethische Verbindlichkeit hat. Das heißt, sei es das Höchste, sei es auch das Mächtigste, sei es ein Schicksal, sei es der Glaube, was auch immer, Kant legt absolut ab, aus logischen Gründen, die Möglichkeit, dass irgendetwas, sei es die Welt im Ganzen und so weiter, uns unser Benehmen und unsere Ethik diktieren darf. Und diktieren kann sogar. Ja, wir werden sehen, dass es auch unmöglich ist. Es ist nicht nur so unethisch, das eigene Benehmen von irgendjemand anderem diktiert zu bekommen, sondern es ist auch gewissermaßen unmöglich, weil es keinen Mechanismus gibt, um dieses Diktat tatsächlich durchzusetzen. Kein effektiver Mechanismus. Der einzige effektive Mechanismus wäre sozusagen Terror, ja, und unmittelbarer Druck des Staates, aber das ist eben etwas an sich Unethisches. Das heißt, und Kant ist sehr isoliert. Also er unterstreicht das in dieser Schrift ständig, dass sein Standpunkt ist geschichtlich gesehen, philosophiegeschichtlich gesehen, sehr isoliert. Und noch viel isolierter als in der ethischen Vernunft. Der ethischen Vernunft kann man immer noch so Analogien finden, zum Beispiel im späten Mittelalter, bei Cousin und sowas. Aber zu dieser Position kann man praktisch keine Analogien finden. Man kann später Analogien finden, aber nicht früher. Weil alle Philosophen vor Kant, die meisten nach Kant, haben die Schwierigkeit gesehen, in dieser totalen Weigerung das Normative vom Faktischen abzuleiten. Und die nach Kant gekommen sind, die haben das sehr, sehr dezidiert verstanden. Also sie haben sozusagen sofort negativ reagiert, meistens, auf diese kantianische Setzung. Und das war Hegel ja in erster Linie. Das haben wir gestern gesehen im Grunde, kommen darauf zurück. Man kann die hegelische Philosophie insgesamt verstehen aus der negativen Reaktion auf diese Grundvoraussetzung kantianischer Ethik. Aber vor allem Nietzsche. Ja, das ist ein sehr, sehr interessantes Beispiel. Und mit Nietzsche auch, oder vor Nietzsche und nach Nietzsche, alle, die damit zu tun haben, das sozusagen mit kantianischer Ethik, das war Marx und so weiter. Vieles, was am Ende des 19. Jahrhunderts auch geschrieben worden ist, gesagt worden ist, war die Reaktion im Grunde auf diesen. Ich werde darauf eingehen, aber zunächst einmal als Hinweis. Und dann Wiedergeburt der kantianischen Ethik geschieht relativ spät, in 20 Jahren, 30 Jahren oder verstärkt in 40 Jahren. Also Ende 40 Jahre, 50 Jahre nach der Erfahrung der totalitären Regime und zwei Kriege. Ja. Aber zunächst einmal möchte ich die Schwierigkeiten und die Probleme ansprechen, also die Probleme, die andere gesehen haben, kommen noch. Aber die Probleme, die Kant selbst gesehen hat in seiner eigenen Setzung. Und das sind zwei Probleme. Ja, in der Abschnitt, den wir lesen werden, das ist der zweite Abschnitt Übergang von der populären sittlichen Weltweisheit zur Metaphysik der Sitten, stellt er zwei Probleme, die er sieht und die er als gelöst sieht am Ende des Abschnitts. Erster Problem ist folgende: Wie kann man, wenn man alles Faktische ablehnt, trotzdem so etwas wie eine Quelle normative Sätze überhaupt finden? Weil die normative Sätze haben doch eine gewisse Realität. Ja, die sind, das Problem ist, dass wenn ich zum Beispiel etwas überhaupt ausspreche, das ist halt ein Satz. Ja. Wenn ich diesem Satz folge, ist es eine Aktion. Also es ist doch etwas Empirisches. Ja, das heißt, wie kann ich außerhalb der Seinsordnung, außerhalb des Empirischen, trotzdem etwas finden, was sich irgendwie manifestiert? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage: Wenn ich das gefunden habe, wie ist der Mechanismus beschaffen, dieses Übergangs? Das heißt, wie manifestiert? Also zunächst einmal muss ich überhaupt etwas finden, was ich manifestieren kann. Und dann muss ich eine Erklärung finden, die eine andere ist als etwa die klassisch-christliche, die Offenbarung. Also an so etwas sozusagen glauben kann nicht. Also wie ist da ein Mechanismus geschaffen? Und das ist immer der Punkt, wo dann Hegel einsetzt. Ja, haben das gestern gesehen. Wie ist der Mechanismus geschaffen, dass so etwas wie eine geistige Entscheidung, wenn sie überhaupt getroffen werden kann, dann umsetzt? Die Antwort auf die erste Frage ist ja schon klar geworden, ja, aus letzter Woche. Das ist die reine Vernunft. Ja. Wenn meine Intelligenz generell so aufgebaut ist, dass diese Intelligenz drei Stufen enthält. Eine Stufe ist die unmittelbare empirische Erfahrung, eine Stufe ist die Produktion der synthetischen Sätze, das heißt der Sätze, die diese empirische Erfahrung bearbeiten und daraus etwas machen. So etwas wie, ich sehe dann weiß und ich sehe dann, ich weiß nicht, das und ich taste das und so. Und da sage ich, die Summe aller dieser Eindrücke, aller dieser sinnlichen Erfahrungen ergibt einen Tisch. So etwas wie einen Tisch sehe ich nicht. Ja, das ist die Voraussetzung. So etwas wie Tisch ist Konstruktion meines Verstandes. Das heißt, es ist Effekt eines Satzes. Ja? Ich konstruiere diesen Tisch in meiner Imagination, dadurch, dass ich alle diese sinnlichen Erfahrungen gemäß meinem Verstand synthesiere. Und der Effekt dieser Synthese ist dieser Tisch. Das ist die synthetische Aktivität meines Verstandes. Die dritte Stufe ist die Vernunft. Die Vernunft ist die einzige Sphäre, die ja mit dem Faktischen nicht in Berührung kommt. Ja, wenn die Vernunft mit dem Faktischen in Berührung kommt, das ist ein schlechter Gebrauch des Vernunft. So etwas machen die Dichter, aber nicht die Denker. Das haben wir erfahren. Also wie aber kann man die Vernunft so gebrauchen, kann man überhaupt eine intelligente Fähigkeit so gebrauchen? Dass man sie zwar gebraucht, aber nicht in einer Weise gebraucht, die in die Berührung mit Faktischen nicht kommt. Wie ist das generell möglich? Und dann sagt Kant, es gibt also synthetische Sätze, ja, und es gibt analytische Sätze. Synthetische Sätze sind diejenigen, die aus unserer Erfahrung Gegenstände machen, weil sie sie zusammensetzen. Analytische Sätze sind anderer Natur. Sie brauchen diese sinnliche Erfahrung überhaupt nicht, um ausgesprochen zu werden. Zum Beispiel, wenn ich sage, 5 plus 3 ist gleich 8, dann kann ich sagen, 3 für 5 ist auch 8. Und so kann man sagen, 5 und 3 gleich 3 plus 5. Oder sogar 4 plus 4. Oder sogar 1 plus 7. So habe ich eine Reihe der Sätze entwickelt, ohne überhaupt je mit der Wirklichkeit in Berührung zu kommen. Weil diese Sätze sind nicht der Art, die ich bilde, so, dass sie sich auf die Erfahrung beziehen oder die Erfahrung benötigen. Ja. Es ist nicht so, dass wenn ich sage 3 plus 5 sind gleich 8, dass ich irgendwelche Erfahrung mache mit diesen Zahlen, dass ich sie beobachte und dann zu einer Schlussfolgerung komme, die darin besteht, dass es tatsächlich so ist. Obwohl die Kinder dummerweise so erzogen werden, dass sie das denken müssen. Und deswegen denke ich, ist das Problem der Ethik ja so schlecht gestellt in unserer Gesellschaft. Weil die Kinder immer so gesagt, ja, nimmst du 3 Äpfel und 5 Äpfel und dann ist es 8 Äpfel. Und dann nimmst du 4 Birnen und 4 Birnen und dann wieder 8 Birnen. Also 8 Birnen und so. Und diese falsche Lehrmethode führt dazu, dass die Kinder und sogar Erwachsene denken, dass können zwischen analytischen und synthetischen Sätzen nicht unterscheiden und denken, dass sie beobachtet haben, dass 3 Birne plus 5 Birne tatsächlich 8 Birne ergeben insgesamt. Und dass wenn sie diese Beobachtung erwarten, dann kommen sie zu weiter, so ein wunderbarer Roboter, was eben nicht der Fall ist. Und ist es dann den Leuten schwer zu erklären, dass es umgekehrt sich verläuft, ja? dass diese Birnen zusammen 18 gerade, weil es keine Realität ist, und sie unterwerfen sich an einer analytischen Regel. Aber an dem Moment, an dem ich klar verstehe, dass es so etwas möglich ist, wie ein analytischer Satz, das heißt der Satz, der richtig ist, ich kann diesen Satz aussprechen, ist korrekt. Und zwar ist das ein Satz, der auch richtig ist, in dem Sinne, dass es auch wahr ist, dass es tatsächlich wahr ist. Ich kann auch das falsch machen. Ich kann auch sagen, 3 von 5 ist 8. Ja. Und zwar 3 von 5 ist 9, ja, 10. Es ist zwar auch ein analytischer Satz, aber ein falscher Satz. Und zu sagen, es ist ein falscher Satz, brauche keine Erfahrung und keine Beobachtung. Es ist nicht so, dass ich dieser Tisch zum Beispiel zeige und sage, das ist Stuhl. Sagt, ja, was ist mit deinen Augen? Aber wenn ich sage zum Beispiel 3 und 5 gleich 10, da fragt man sich nicht, was ist schlecht mit meinen Augen? Zum Beispiel, dass ich nicht sehe, dass 3 Birnen und 5 Birnen tatsächlich 8 Birnen sind. Und ich sehe mehr Birnen, als es tatsächlich auf dem Tisch liegt. Sondern es ist etwas schlecht mit wem, mit was fehlt. Wenn ich sage, 3 und 5 ist 10 und bestehe darauf, dann bin ich einfach in Psychiatrie eingeliefert. Ja? Aber das ist eine interessante Aktion. Ja? Weil es zeigt eben, dass man jetzt denkt, es ist was nicht funktioniert mit meiner Vernunft. Ja, es gibt eine Fähigkeit, eine spezifische Fähigkeit, die meine Vernunft sozusagen, die Arbeit meiner Vernunft demonstriert. Und wenn ich das nicht kann, dann bin ich schlicht und einfach verrückt. Ja. Es ist keine Sinnestäuschung. Es ist nicht so, dass ich etwas missverstanden habe in meinem Umgang mit der Welt. Ich habe etwas missverstanden in der Funktion meiner eigenen Vernunft. Es tickt nicht richtig. Na gut, wenn wir ganz klar den Unterschied sehen zwischen analytischem Satz und synthetischem Satz, dann ist das Ziel von Kant, kategorische Imperativ und die Ethik so zu definieren, dass sie allein aus analytischen Sätzen und niemals aus synthetischen Sätzen besteht. Weil wenn ich einen synthetischen Satz benutze, in der Bestimmung des ethischen Handelns, dann mache ich dadurch dieses Handeln von der Empirie abhängig. Das ist das und unterwerfe das Normative dem Faktischen in einer oder anderen Form. Und die ganze Abhandlung ist so aufgebaut, dass Kant sozusagen merkt und anzeigt, wo eine gewisse Versuchung besteht, einen synthetischen Satz auszusprechen und sagt, das nicht, das vermeiden. Also wir müssen nur analytischen Sätzen operieren und wenn wir das durchziehen und alle Sätze, in denen wir Ethik beschreiben, nur analytische Sätze sind, dann im Endeffekt bekommen wir eine reine Ethik. Also das ist Gramsci's Ziel. Jetzt, wie bekomme ich eine solche Reihe der Sätze, die allein analytisch sind und niemals synthetisch? Ich kann das nur tun, sagt Kant, wenn ich zurückkomme auf diese Grundlage, die wir schon mal besprochen haben, nämlich, dass die Analyse der Ethik ist die Analyse des Willens als guten Willens. Das heißt, der gute Wille ist ja etwas, was allen empirischen Arten vorausgeht. Der gute Wille definiert sich als eine transzendentale Voraussetzung einer ethischen Aktion in der Welt selbst. Und die ist als eine solche, wie wir gesehen haben, von der Aktion selbst unterschrieben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jemandem, der hungert, Geld gebe oder Brot gebe, dann ist diese Aktion im ethischen Sinne noch nicht gut. Weil ich könnte so dressiert werden, dass ich das tue, so erzogen werde. Oder ich habe zum Beispiel ein weiches Herz und Mitleid und ich gebe Brot einfach, weil ich nicht sehen kann, dass jemand hungert. Oder ich bin so selbstsüchtig, dass ich denke, es ist schlecht für meinen psychischen Haushalt, die Bilder der Eltern zu sehen. Und um mich von diesen Bildern zu schützen, gebe ich Geld, um sozusagen noch das Ästhetische zu betrachten und mich nicht sozusagen aus der Gleichgewicht und so weiter. Das heißt, es gibt sehr viele Neigungen, Gründe und Möglichkeiten, diese Aktionen hervorzurufen, zu produzieren, die sind alle nicht ethischer Natur, sie alle sind in der Realität des psychischen oder faktischen Lebens verankert. Die Aktion ist nur dann ethisch gut, wenn sie allein aus dem guten Willen kommt. Das heißt, wenn ich sozusagen eine transzendentale Urentscheidung getroffen habe, die bedeutet und die heißt, dass ich sozusagen, wenn jemand hungert, ihm helfen muss. Unabhängig davon, ob ich das will. Ja, das ist der Punkt. Also die Frage ist nicht empirisches Wollen. Nicht empirisches Wollen. Also nicht, ob ich faktisch etwas will oder faktisch nicht will. Das ist eine Unterscheidung, die schwerfällt auch an der Kante, kommt auch diese Unterscheidung immer wieder zurück. Dass sozusagen auch das Wollen soll nicht empirisch verstanden werden, also nicht positivistisch. So wie man sagt, zum Beispiel, oder das später Nietzsche sagt, aber auch generell, man sagt, ja, verschiedene Kulturen, verschiedene Sitten, ja, ich glaube, sind alle multikulturell, ja, ich glaube, jeder lebt in einer Kultur. Und einige denken, es ist gut, die Menschen zu ernähren, andere, dass die Menschen in die Luft zu sprengen und so, das ist alles so verankert in der Kultur und es ist so alles relativ. Ja, das ist so positivistisch gesehen. Das ist auf der Ebene des faktischen Wohlens tatsächlich der Fall. Der faktische Wohlen ist ja kulturell geprägt. Aber das transzendentale Wohlen, das heißt die Frage nicht, was ich tatsächlich will, wenn erzogen in einer bestimmten Kultur, sondern was ich wollen muss, wenn ich mich auf die Position eines Sozialen oder einer Vernunft stelle, als eine völlig andere Frage, was diese Frage mich aus meiner Kultur hinausführt. Ja, das ist ganz klar, muss man sehen, dass die Ethik bei Kant nicht kulturell determiniert ist, nicht ein Teil einer respektiven Ordnung ist und so weiter und so fort, sondern die ethische Frage führt mich aus meiner Kultur hinaus und gibt mir die Möglichkeit, auch meine eigene Kultur moralisch zu beurteilen und sagen, meine eigene Kultur ist zum Beispiel schlecht, weil sie das und jenes mir nahelegt, zu tun, was ich eigentlich nicht wollen muss. Und dann mein eigener Wille ist böse. Ja, mein eigener Wille. Zum Beispiel, ich kann etwas wollen, und was eigentlich nicht richtig ist, ja, da gibt es eine Stelle bei Paulus, auf den dann Kant kritisch eingeht, im weiteren Verlauf, der Paulus sagt, ich weiß immer, dass ich das und jenes wollen muss, aber will das nicht. Ja. Ich muss das Gute wollen, aber will eigentlich das Böse und was ganz anderes. Und so habe ich zwei Willen in meiner Brust. Und da ich zwei Willen in meiner Brust habe, bin ich christlich. Ja. Also sagt, der Mensch ist christlich geboren, ja, weil er immer gespalten ist. Immer will er etwas, aber weiß, dass das vielleicht nicht das Richtige ist. Und diese Gespaltenheit zeigt die Präsenz Gottes. Also das ist eben der Punkt, der dann Kant kritisiert. Allerdings, die Idee, dass wir zwischen dem faktischen Wollen und Wollen müssen unterscheiden sollen, das ist eben sein Ausgangspunkt. Also das transzendentale Wille sagt uns nicht das, was wir de facto wollen, sondern sagt uns das, was wir wollen müssen. Jetzt, wenn es so ist, dann wie kann man überhaupt analytisch von dieser Voraussetzung, analytisch, rein analytisch, vorgehen, um eine Ethik aufzubauen? Ich beginne mit dem Ende, weil das Ende, der Abschnitt, macht den Weg klar. Am Ende der Abschnitt sagt Kant, ich kann das nur tun, wenn ich sozusagen analytisch diese Figur wiederhole und sage, der Wille kann gut sein, nur wenn er autonom ist. Und dann fragt man sich, was es bedeutet, dass der Wille autonom ist. Das heißt, wenn ich den Wille als transzendental verstehe, wenn ich den Wille verstehe als etwas, was alle meine Aktionen vorausgeht, so fragt man sich auf der anderen Seite, wie soll dieser Wille beschaffen werden? Also was ist sozusagen die Beschaffenheit dieser Wille und was ist das Verhältnis dieser Wille zur Welt? Dass dieser Wille so beschaffen ist, dass er gut sein kann. Also dieser Wille muss autonom sein. Autonom bedeutet eben von der inneren Struktur selbst, von der jeglichen Imperium. Und dann, wenn es so ist, dann beginnt sozusagen sich allmählich zu entwickeln, sagen die Struktur, in der sich das Gute zeigt. Ja. Zunächst einmal auf der transzendentalen Ebene, das heißt für sich, ja, in der eigenen Struktur. Zum Beispiel, wenn ich vernünftig bin und du vernünftig bist, wir haben zwei vernünftige Wesen, zwei Menschen zum Beispiel, aber es könnte auch nicht unbedingt Menschen sein, sondern es könnte zum Beispiel Götter sein, es könnte zum Beispiel Aliens sein, also vernünftige Wesen überhaupt. Ja. Vernünftige Wesen in dem Sinne, dass sie zu analytischen Sätzen überhaupt fähig sind. Ja. Das ist das Kriterium. Also derjenige, der zu analytischen Sätzen generell fähig ist, der ist vernünftig. Ja, der ist nicht verrückt. Das Tier hat keine Möglichkeit zu analytischen Sätzen. Tier hat entweder sinnliche Erfahrungen oder synthetische Sätze. Zum Beispiel, ein Tiger sieht etwas Grünes, etwas Weißes, hier nicht etwas Rotes und weiß, das ist die gute Beute und das musst du jetzt auffressen. Ja? Also das ist ein synthetischer Satz. Er macht diesen synthetischen Satz und isst das. Er macht aber keinen analytischen Satz vom Tier. Ist es richtig, überhaupt zu springen und andere Lebewesen aufzufressen? Ja? Also er kommt nicht, dass er das sich negativ entscheidet in Bezug auf diese Möglichkeit, sondern diese Möglichkeit steht ihm nicht. Ja? Er macht überhaupt nicht diese Überlegung. Deswegen ist er nicht vernünftig. Er ist nicht vernünftig insofern, dass er keine allgemeine Frage nach dem Sinn des Lebens stellt. Ja. Er hat kein Verhältnis zum Ganzen. Er hat Verhältnis zu sich selbst, er hat Verhältnis zu seiner Umwelt, er hat Verhältnis zu seinen Opfern oder zu seinen Freunden, zu seiner Familie, ich weiß nicht, Kinder, zu seiner Frau, aber er hat kein Verhältnis zur Welt im Ganzen. Und deswegen ist es unvernünftig. Das Tier ist unvernünftig, oder wie Heidegger später sagt, wenn er auf diesen Punkt reguliert bei Kant, er sagt, das Tier hat keine Welt. Ja, das ist ein berühmter Satz, das immer kritisiert wird. Aber er hat eine ganz klare Bedeutung. Das Tier hat keine Welt in dem Sinne, dass das Tier zu analytischen Sätzen nicht fähig ist, nur zu synthetischen Sätzen. Das Tier hat vielleicht Verstand. Viele Menschen und Tierschützer und so weiter sagen immer, ach, die Tiere denken. Ja klar, sie tun das. Die Frage ist nur, wie? Sie denken nur synthetisch, aber sie denken nicht analytisch. Das ist der Unterschied. Niemand hat behauptet, dass die Tiere nicht denken. Man hat nur behauptet, sie denken nicht analytisch. Und analytisch zu denken bedeutet eben, das Ganze zu denken. Gleichzeitig. Na gut, also. Wir haben diesen autonomen Willen. Und dieser autonome Wille ist ja, wie gesagt, empirisch, nicht auszumachen, die ist sozusagen. Wenn ich also zwei Wesen habe, das sind zwei Menschen, und diese zwei sind beide vernünftig, das heißt, sie sind beide mit dieser analytischen Vernunft ausgestattet. Wie soll ich dann darauf auf diese Situation reagieren? Weil das ist eine ethische Situation. Also die ethische Situation ist für Kant, ist eine solche, bei der eine analytische Vernunft eine andere analytische Vernunft trifft. Alle anderen Situationen sind keine ethische, sondern pragmatische Situationen. Sie sind empirische Situationen. Weil alles andere, was Vernunft in der Welt trifft, interessiert ihn nicht. Interessiert sie nicht. Ja? Vernunft hat kein Interesse an der Welt. Also wenn ich zum Beispiel Häuser sehe oder Tiere sehe oder das sehe oder jenes sehe, ich habe da kein ethisches Verhältnis zu dem. Das interessiert mich als vernünftiges Wesen überhaupt nicht. Das interessiert mich vielleicht als empirisches Wesen. Ja, weil ich diese Häuser lebe und ich möchte, dass sie gut eingerichtet sind und so weiter. Oder im Sinne meines Verstandes, das auch. Ja, aber das ist ganz pragmatisch. Wie schon Kant sagt, Machtverhältnis. Ja, das hat alles Marktwert für uns. Aber das hat keine Würde. Diese berühmte Würde kommt ja von Kant, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber was heißt die Würde? Also für Kant. Ja, gewissermaßen, aber wahrscheinlich haben sie was anderes gemacht. Kant ist ein typisches Beispiel der Industriekultur. Ist da auch entstanden. Also, schon richtig. Naja, wie auch immer. Aber, ja, das ist eine Industriekultur. Also, wenn, kann man so im Sinne der Industriekultur sagen, wenn eine Industrie eine andere Industrie trifft. Ja, Ja, im Sinne klassischen Sinne Industry, ja. So, im Englischen. Dann eben haben wir überhaupt eine ethische Konstellation. Also man muss zunächst einmal sehen, das ist der stärkste und schwächste Punkt, wie bei allen Philosophen. Ja. Das ist der schwächste und stärkste Punkt bei Kant, ja, bei kantianischer Ethik. Also dieser Punkt muss ganz klar gesehen werden, weil das ist der Punkt, wo man auf der einen Seite absolut zustimmen kann, und wenn man zustimmt, dann alles andere sozusagen. Okay. Oder man kann diesen Punkt kritisieren und dann ist es eine sehr fundamentale Kritik. Der Punkt ist, wann stellt sich die ethische Frage? Was ist sozusagen Urszene einer ethischen Entscheidung? Also wenn man diese Urszene einmal verstanden hat, dann alles andere ergibt sich von selbst. Und die Urszene beginnt darin, dass man sagt, eine analytische Vernunft trifft eine andere analytische Vernunft. Nur, wie ist es möglich? Die analytische Vernunft, da sie keine Beziehung zur Welt hat, kann sich auch nicht vermehren. Wie kann man, dann wäre es denkbar, dass wir so etwas haben wie eine faktisch eine Vernunft, die sich faktisch von einer anderen Vernunft unterscheidet. Dann wäre die Vernunft auch multikulturell. Dann könnte man sagen, ich treffe einen anderen. Ja? Ich zum Beispiel treffe einen Menschen aus der muslimischen Welt oder aus einer anderen Welt. Und dann beginne ich sozusagen mich dafür zu interessieren, was er für eine Ethik hat und was für eine Kultur hat und so weiter. Es ist etwas anderes. Aber die analytische Vernunft ist nichts etwas anderes, weil etwas anderes ist allein der Verstand. Verstand ist kulturell definiert, das ist wahr. Das heißt, wie ich diese synthetischen Sätze bilde, das hängt davon ab, wie ich erzogen bin, wie ich in der Welt existiere, wie ich auf die sinnliche Erfahrung reagiere. Analytische Vernunft ist aber transkulturell. Und das ist der Grund, warum Logik und Mathematik auch transkulturell sind. Ja? Bin ich ein militanter Muslim, bin ich ein liberaler Vertreter des Westens, wenn ich ein Flugzeug bediene, dann mache ich das Gleiche. Auf der Ebene der analytischen Beschaffenheit des Flugzeugs als solche. Das heißt, der synthetische Satz kann anders sein. Zum Beispiel, ein will von einem Punkt zum anderen fliegen und der andere will mit diesem Flugzeug ein Gebäude sprengen. Ja. Das ist ein Gebrauch dieses Flugzeugs, kann unterschiedlich sein, das ist kulturell bestimmt. Aber ein Flugzeug aufzubauen, dass dieses Flugzeug tatsächlich fliegt und dann dieses Flugzeug tatsächlich bedienen, bedeutet und erfordert die Mathematik. Ja, da fordert bestimmte Modelle. Und diese bestimmten Modelle sind transkulturell, weil analytisch. Mathematik ist analytisch. Mathematik ist insofern transkulturell, weil sie keine synthetischen Sätze in sich enthält, allein sie analytisch. Und das bedeutet, dass der Flugzeug, der auf der Basis bestimmter analytischen Sätze aufgebaut ist, kann von einer Kultur zur anderen Kultur fliegen. Ohne dass wir speziell irgendwelche multikulturelle Anstrengungen da unternehmen können. Ja? Es genügt einfach, ein Ticket zu kaufen und siehe da, ich bin in Peking oder sonst wie. Ja? Und es passiert nichts anderes. Es passiert nur das, dass diese Gesetze dich einfach überall bewahrheiten. Nicht, weil sie in einer Übereinstimmung mit der Welt sind. Das ist ein großer Fehler, das zu denken. Und das denken ja viele. Sie sind, sie gelten überall, weil sie kein Verhältnis zur Welt haben überhaupt. Ja, weil auch wenn wir in einer anderen Welt sind, die mit unserer nichts zu tun hat, 2 plus 2 ist 4. Und 2 plus 2 ist 4 überall. Ja, in aller Welt. Es gibt ja bestimmte Modelle von Montague, Hintzik und viele andere soziologische Modelle, in denen dieser Figur auf eine wunderbare Weise entwickelt wurde, und zwar schon in den 50er Jahren, Ende 40er Jahre. Daraus kommt diese berühmte virtuelle Realität. Zunächst einmal, das war Virtual World. Und Virtual World kommt von Virtue, also von Tugend. Und die Frage war zunächst einmal, welche Welten gleich tugendhaft sind, ja, virtual sind. Das sind diejenigen, wo die alle analytischen Sätze, die gleichen analytischen Sätze gelten, aber synthetische Sätze sich ändern. Und da gibt es ja Modelle von Montague aus den 40er, 50er Jahren. Und dann diese Modelle wurden benutzt bei Computerherstellung, diese Virtualität, und dann hat die Virtualität natürlich an der Bedeutung gekommen. Und man sagt virtuelle Realität, aber das war zum Grund, zunächst einmal als abstraktes mathematisches Modell, hat eine andere Bedeutung. Und so haben wir diese von der Welt überhaupt unabhängige Sätze, die der Welt überhaupt Virtue geben. Ja, sie geben der Welt die Tugend, Welt zu sein. Sie machen eine Welt zur Welt. Und eine Welt zur Welt machen nicht synthetische Sätze, sondern die analytischen allein. Na gut, also wenn ich diese die Vernunft nur analytisch bestimmt ist, und wenn ich also einen anderen Menschen treffe, der auch vernünftig ist, dann gehe ich nicht davon aus und kann nicht davon ausgehen, dass seine Vernunft anders ist als meine Vernunft. Dass es überhaupt einen Unterschied gibt zwischen seinem Gebrauch seiner Vernunft und meinem Gebrauch meiner Vernunft in Bezug auf die analytischen Sätze als solche und in Bezug auf den Willen, wenn der Wille als rein vernünftiger, das heißt, als Teil verstanden ist. Das heißt, in ethischer Situation kann ich das andere gar nicht treffen. Ich treffe nur mich selbst. Die Grundfigur einer ethischen Lage, einer Lage, in der die ethische Frage sich überhaupt stellt, als ethische, nicht als empirisch, sondern als transzendental, als reine Lehre der Sitten, ja, und nicht als eine angewandte Lehre der Sitten. Diese Situation ist der Konfrontation der Vernunft mit sich selbst. Und sonst nichts. Na gut, wenn aber die Vernunft mit sich selbst konfrontiert und sich selbst wiedererkennt, also als die gleiche, dann entsteht der Effekt der Identität. Das heißt, die Vernunft erkennt ihre Identität mit sich selbst. Und diese Erkenntnis der Identität der Vernunft mit sich selbst ist kategorisch imperativ. Das heißt, der kategorische Imperativ sagt nichts anderes, dass ich sowohl auf normativen wie auch auf der faktischen Seite die Vernunft als selbstidentisch setzen muss. Ja, weil es gibt keinen empirischen Grund, die Vernunft, oder sagen wir so, alle Gründe für Vernunft als anders zu setzen, wären empirischer. Und Vernunft ist schon gereinigt. Und das bedeutet, dass alles, was diese Vernunft qua Vernunft produziert, muss für alle Menschen gleich gelten, oder ist es keine Vernunft? Das ist dann die formale Struktur des kategorischen Imperativs. Das heißt, wenn ich als vernünftiges Wesen im Rahmen der, der eigenen eigene Vernunft, ja, im Kontext der eigenen Vernunft, und durch den Gebrauch der eigenen Vernunft zu einer Entscheidung kommen, aber nicht dabei denke, dass diese Entscheidung allgemein gültig ist. Also so etwa wie ein allgemeines Naturgesetz, ja, sagt Kant, dann ist es keine vernünftige Entscheidung, sondern es ist eine Entscheidung, die die Faktizität meiner Unterschied von anderen immer noch Rechnung trägt. Ist es aber so, dann ist es keine ethische, keine transzendentale, keine reine Entscheidung, sondern immer noch eine faktische. Wenn ich sage, für mich gilt es, aber für dich gilt es nicht, dann sozusagen vermische ich eine faktische Ebene, der faktische Wille und der transzendentale Wille. Also ich muss meine transzendentale Entscheidung oder mein transzendentaler Gebrauch des Willens setzt voraus, aber gleichzeitig ist es auch Kriterium dafür, der kategorischen Imperativ, dass alles, was ich für mich als geltend erkenne, erkenne ich für andere genauso als geltend. Und zwar unabhängig davon, ob dafür, wie sagt Kant, Beispiele gibt oder nicht. Und sein erstes Beispiel ist ja sehr typisch für das 18. Jahrhundert. Ja, das ist das Beispiel des 18. Jahrhunderts. Wo er sagt, man muss ein richtiger Freund sein. Das ist ein kategorischer Imperativ. Und das ist ein kategorischer Imperativ, das im Grunde sozusagen analytisch ist. Das ist eine andere Form des kategorischen Imperativs. Man muss ein echter, richtiger Freund sein. Das heißt, richtiger, echter Freund sein bedeutet eben die fundamentale Identität zwischen sich selbst und der anderen auch zu erkennen, ja, auf der Ebene der Vernunft. Und da sagt Kant und er folgt diesem berühmten Satz von Pascal: Es gibt keinen Freund. Also, das Leben bietet uns kein Beispiel der Freundschaft. Das ist so eine typische Figur der kritischen Literatur des 18. Jahrhunderts, ja, nicht wahr? Lison d'Argelès, der französische Literatur, der Rochefoucauld und so weiter, die eben die Illusion der Freundschaft zerstört haben. Und es gibt keine Freundschaft. Also es gibt für dieses Gebot kein Beispiel der Realisierung. Trotzdem ist es ein Gebot. Und dann sagt er, dass schon dieses Beispiel zeigt, dass der transzendentale Gebrauch der Ethik mit dem faktischen Gebrauch der Ethik nichts zu tun hat. In einem sozusagen zentralen Punkt gibt es kein Beispiel einer richtigen ethischen Wahrheit. Übrigens, diese Es gibt keine Freunde, ich glaube, das war es, das Omezami in Yapadami. Das benutzte Derrida, ja, in seiner Dekonstruktion von Carl Schmitt, ja, und sein Freund Pfeiffer. Wo damit beginnt, dass er sagt, ja, mit Feinden ist es auch alles klar. Ja. Aber wie ist es mit den Freunden? Wenn man so klassischen Ansicht folgt, es gibt keine Freunde, es gibt nur Feinde. Also kann man sie dann so unterscheiden. Dann ist es schwierig. Und noch schlimmer ist, wenn es Brüder gibt, ja, aber keine Namen und so weiter, die killen sich dann sofort. Und gerade als die Franzosen haben gesagt, die allgemeine Brüderlichkeit, die ich verkündet haben, haben sie sofort begonnen, die Köpfe abzuschlagen. Das heißt, mein schlimmster Feind, das ist mein Bruder, mein zweitschlimmster Feind, das ist mein Freund. Also das ist schwierig, sozusagen diese Unterscheidung zu treffen. Und so Kant beginnt eben damit, dass er eine absolute Diskrepanz, einen absoluten Bruch zwischen transzendentalem Gebrauch der Vernunft von der biblischen Gebrauch der Vernunft in Bezug auf die Ethik feststellt, sich aber fragt, ob es doch möglich ist, einen Mechanismus sozusagen einen Mechanismus zu finden, der, wie gesagt, die Einsicht der Vernunft auf der einen Seite und die empirische Realität auf der anderen Seite nicht in einer empirischen Weise, aber in einer transzendentalen Weise verbinden. Das heißt, gibt es ein solches Gebot, das imstande wäre, nicht nur ein Einsicht zu sein, sondern ein Befehl zu sein. Weil wenn ich diese Einsicht habe, dass der andere auf der Ebene der Vernunft mit mir identisch ist, dann ist es bloß eine Einsicht. Ja, das hat nichts Normatives. Ja, das ist sozusagen ein analytischer Satz, aber noch kein Normativ. Und dann macht er diesen normativen Sprung, und das ist etwas, was alle immer kritisiert haben. Ja, da auf der einen Seite sagt, man kann aus der Einsicht keine Normativität ableiten, macht aber eine Ausnahme für eine transzendentale Einsicht. Also so, dass es sagt, aus einer empirischen Einsicht kann man keine Konsequenzen, also gebieterische Konsequenzen, ziehen, aber aus der transzendentalen schon. Weil diese sind auch analytische Art. Aber gut. Und dann sagt es, indem, also der Sprung wird folgendermaßen funktioniert. Dann sagt, indem die analytische Vernunft sich auf das Ganze der Welt bezieht, kann man sagen, diese Vernunft ist von der Struktur her, also wieder analytisch gesehen, gesetzgebend. Weil Gesetz ist nichts anderes als ein Verhältnis zum Ganzen. Ja, Gesetz ist analytisch gesehen ein Verhältnis zum Ganzen. Also die Vernunft ist gesetzgebend. Nun bedeutet das nicht, dass ich etwa, und das ist sozusagen die feine Sache, da wird ich viele Gegenargumente entkritten. Es ist nicht so, dass ich jetzt beginnen soll, Gesetze auszusprechen, weil ich gesetzgebend bin auf der Ebene der reinen Vernunft. Sondern der Trick besteht darin, dass ich sage, ich bin gesetzgebend, aber jedes andere vernünftige Wesen ist es auch. Und so hat, so kommt Kant zu dieser berühmten Formel. Und diese berühmte Formel ist die Übergangsformel. Die menschliche Gesellschaft ist reich der Zwecke. Was das bedeutet? Das bedeutet, dass die Vernunft und Gebrauch der Vernunft, weil die Gebrauch der Vernunft analytisch ist, sich auf keinen pragmatischen und empirischen Zweck beziehen darf. Ja, das heißt, die Vernunft kann nicht und soll nicht praktisch gebraucht werden. Kann auch nicht praktisch gebraucht werden, weil irgendwelche synthetische Sätze müssen doch dazu kommen. Auch wenn ich zum Beispiel Flugzeug etwa baue, dann ist es zwar Mathematik, aber Mathematik plus etwas. Plus irgendwelche synthetische Sätze. Der Punkt ist, dass ich, wenn ich die analytischen Sätze als solche gebrauche, dann komme ich zu keiner Zweckmäßigkeit in Bezug auf die Welt. Das bedeutet, dass der Mensch als derjenige, der Träger einer Vernunft ist, einer analytischen Vernunft ist, dass der Mensch nicht als Mittel gebraucht werden kann, sondern ist nur ein Zweck. Das ist die berühmte Formel, der Mensch kann nur ein Zweck sein und niemals ein Mittel. Diese Formel ist zunächst einmal keine ethische. Es bedeutet nicht, dass der Mensch etwa als Mittel gebraucht werden könnte, aber nicht sollte. Weil so etwas widerspricht der Praxis, ja, nicht wahr? In der Praxis ist es so, dass der Mensch in der Regel als Mittel gebraucht wird. Der Krieg ist ein herausragendes Beispiel, aber auch die Arbeit. Ja. In der Arbeit, in der entfremdeten Arbeit, wird der Mensch als Mittel benutzt. Und zum Beispiel, ich werde auch als Mittel benutzt für Ihre Weiterbildung. Ja. Sozusagen für die Schule bin ich ein Mittel und kein Zweck. Ja. Die Schule interessiert mich, sich nicht für meine weitere Existenz oder was auch immer, ja, sondern dass ich meinen Pflichten nachgehe und regelmäßig Veranstaltungen abhalte. Und das ist also in einer bürgerlichen Gesellschaft der Fall, aber in einer Ausnahmegesellschaft des Krieges ist es mehr oder weniger offensichtlich, weil das Leben der Soldaten und so weiter immer geopfert wird. Und das finden alle normal. Der Mensch wird aber geopfert als empirisches Wesen, als Tier sozusagen. Die analytische Vernunft kann man ja gar nicht opfern, weil die analytische Vernunft sich selbst identisch bleibt und in diesem Sinne ein Selbstzweck. Was heißt, das ethische Verhältnis zum Menschen gewinne ich erst dann, wenn ich mein Handeln allein beziehe auf ihn als Träger der Vernunft. Das heißt, als Verkörperung eines analytischen Vermögens und nicht mich auf ihn beziehe als empirisches Wesen. Wenn ich mich auf den Menschen beziehe als empirisches Wesen, dann ist es eine zwar rechtmäßige und sogar wirklich kodifizierte und durch die Gesetze abgedeckte, aber keine ethische Handlung. Und diese meine Unfähigkeit, auf den Menschen als solchen in seiner Gesamtheit als Mittel als Ganze als Mittel zu begreifen und sozusagen als Mittel zu gebrauchen, dieser ist eine metaphysische oder reine oder ontologische Unmöglichkeit. Das ist kein ethisches Gebot zunächst einmal. Ja, das heißt, ich kann ja gar nicht sein analytisches Vermögen effektiv gebrauchen. Wenn sozusagen ein Soldat in den Krieg geschickt wird oder stirbt, dann wird er zwar als handelnder empirisches Individuum gebraucht und verbraucht. Sein analytisches Vermögen aber, sozusagen seine Vernunft, er wird dadurch nicht tangiert. Das ethische Handeln also ist ein solches Handeln, das aber in einem anderen Menschen eine analytische, agierende, universalistische, gesetzgebende Instanz sieht und auch im Umgang mit dem empirischen Menschen sich auf diese vernünftige Dimension bezieht. Und das ist der Begriff der Würde, ja, das, was in der Verfassung angegangen ist, wo Kant sagt, darin unterscheidet sich Würde des Menschen von seinem Wert. Weil der Wert des Menschen wird definiert durch seine Beschaffenheit. Zum Beispiel, es gibt die Menschen, die schön sind oder begabt, talentiert, sogar genial. Sie haben sozusagen einen bestimmten Wert. Oder durch seine Anstrengung, die arbeiten zum Beispiel sehr viel. Und das macht ihren Wert aus. Und so weiter. Also die Menschen sind wertvoll. Aber als wertvoll, und zwar in erster Linie als ökonomisch wertvoll, sagt der zentrale Wert des Menschen ist der Marktwert. sozusagen als ökonomisch wertvoll und als politisch wertvoll, sind sie aber die Zwecke des Staates und Zwecke der Wirtschaft und die Zwecke der Gesellschaft insgesamt unterworfen. Und sie werden sozusagen, sie bekommen ihre Werte als Lebensmittel. Als Zweck an sich haben die Menschen überhaupt keinen Wert. Ja, das muss man auch ganz klar sehen. Also der demokratische Bürger ist im Grunde wertlos. Er ist nicht zu gebrauchen. Weil es handelt sich um eine Dimension, die völlig sozusagen sinnlos ist. Man sagt ja oft, dass die Demokratie ist so etwas Sinnloses oder Rechtsstaat ist Sinn. Aber diese Sinnlosigkeit oder Wertlosigkeit, die liegt also im Sinn der Sache. Die Menschen werden nicht deswegen gewählt, zum Beispiel in hohe Posten, oder auch nicht deswegen Wähler, ja, und so weiter und so fort, weil sie einen Wert haben. Weil einen Wert zu haben, zum Beispiel talentiert zu sein oder klug zu sein oder gebildet zu sein und so weiter und so fort, das reicht alles nicht aus. Ja, sozusagen eine rein ethische Ordnung ist wertlos, weil die Menschen als wertlos und sinnlos gesehen werden. Es ist allein die zentrale Voraussetzung eines analytischen Vermögens, eine Vernunft als solche, die ja keine Verbindung und auch keine Verwendung hat in der realen Welt, die aus einem Menschen das Subjekt und Gesetzgeber innerhalb einer gesetzgebenden Ordnung des Reich der Zwecke ist. Und der Reich der Zwecke ist sicherlich eine Figur, die Kant von Hobbes übernommen hat. Weil er sagt, dieser Reich der Zwecke dient allein dazu, dass der Gebrauch der Vernunft möglich ist. Ja, das heißt, die Vernunft soll durch dieses Reich gesichert werden. Die Vernunft muss sozusagen weiterlaufen. Es ist auch eine analytische Voraussetzung. Die Vernunft soll weiterlaufen, nicht im Sinne, dass die menschliche Leben, wohlbemerkt, geschont werden soll oder so etwas. Das ist die gleiche analytische Gebrauch, den alle Menschen. Deswegen, wenn einer stirbt, sozusagen, das ist da für die Gebrauch der Vernunft auch nicht relevant, das ist ein empirisches Ereignis. Aber solange die Vernunft läuft, muss die Vernunft laufen können. Das heißt, der Mensch sozusagen muss in eine Lage gebracht werden, in der er seine Vernunft auch praktizieren kann. Das ist zum Beispiel nicht die Lage der Sklaverei und so weiter und so fort, wo man sozusagen seine Vernunft nicht gebrauchen kann. Oder wenn gebrauchen kann, dann immer noch kann man gebrauchen, ja sicherlich auch als Sklave kann man weiterdenken und Mathematik treiben und so weiter. Aber dieses Verhältnis ist sozusagen kein ethisches Verhältnis. Ja. Der Mensch ist gebraucht, nicht gemäß seiner Funktion ein Träger der Vernunft zu sein, sondern anders. Gut. Also in diesem Reich der Zwecke ist jeder ein gesetzgebender Souverän. Wir haben sozusagen ein paradoxales Leviathan, oder sozusagen eine Konstruktion, eine Republik der Geister, oder Republik des Geisters, ja, würde Franzosen sagen, in der jeder ein König ist, ja, sozusagen. Es ist die Republik, die nicht dazu zustande kommt, dass der König abgeschafft wird. Und anstelle der absoluten Vernunft sozusagen die kulturelle Determinierung. Sondern es ist eine Republik, es ist eine Demokratie, in der jeder ein König ist. Und als solche ist sie nicht zu verwirklichen. Es handelt sich um eine reine Metaphysik der Sitten. Es handelt sich darum, wie in der Absehung des faktischen Zustandes der Welt man ein solches ethisches Ideal, also eine Konstruktion, errichtet in Bezug auf die man dann eine solche praktische, ethische Entscheidung treffen kann, die ja in einer Beziehung zur Vernunft also stehen können. Und das Verbindungsglied, und das ist ein schwaches Verbindungsglied, also ein Verbindungsglied, das sozusagen immer angegriffen werden kann, ist ja diese Figur der Trägerschaft. Der Mensch als Medium der reinen Vernunft soll anders behandelt werden als alle anderen Medien. Da der Mensch der Ort ist, der Träger ist, der materielle Hülle ist, das ist die Figur der materiellen Hülle, die dann gestern wir in einem vielleicht anderen Zusammenhang bei Hegel schon kennengelernt haben, dass der Mensch ist ja eine Hülle der Vernunft, ein Ort der Vernunft, ein Medium, ein Träger der Vernunft, muss der Mensch anders behandelt werden als andere Orte, Wesen, Träger, die keine Träger der Vernunft sind, sondern nur empirisch bleiben. Ja, es gibt also eine Verbindung zwischen Menschen als materiellem Wesen und der analytischen Gebrauch der Vernunft. Und diese Verbindung ist die Verbindung der Trägerschaft, der Sicherung eines Weltplatzes, eines innerweltlichen Ortes für die Vernunft, die ja auf der anderen Seite als außerweltlich rein analytisch verstanden wird. Inwieweit diese Figur der Trägerschaft tatsächlich eine Verbindung bilden kann zwischen einer empirischen ethischen Handlung und normativen ethischen Handlung, zwischen Einsicht in die Gemeinsamkeit und Konfrontation mit der Differenz, also wie sozusagen das ethische Ausgleich stattfindet, das ist immer die Frage, an der sich die Geister scheiden, ja, dann in der nachkantianischen Zeit. Interessant ist aber diese Bestimmung des Menschen als Medium, diese Bestimmung des Menschen als Träger. Es geht nicht darum, dass der Mensch als Mensch, als empirisches Wesen, irgendetwas Besonderes darstellt, sondern nur insofern der Mensch Träger der Vernunft ist. Es ist zum Beispiel der Punkt, springende Punkt für Foucault gewesen. Wo Foucault fragt, und wie ist es mit der Verrückung? Wie ist es mit der Wahnsinn? Ist der Mensch immer noch zu respektieren und hat der Mensch immer noch Würde, wenn er zwar ein Mensch ist, aber kein Träger des analytischen Vermögens, also der reinen Vernunft im konzernischen Sinne. Foucault sagt, das ist eine gefährliche Überlegung. Eine gefährliche Überlegung, weil sie aus dem Menschen als Wesen, als dieses Wesen, bestimmte Wesen, doch nicht vollständig einen Zweck macht. Zwar sagt Kant auf der einen Seite, dass der Mensch ein Zweck in sich ist. Aber wenn man dieser Satz, verfassungsverankerter Satz, und es ist nicht zufällig, dass die deutsche Verfassung, dass der deutsche Verfassungsschutz so antifukidianisch war, weil die deutsche Verfassung ist dermaßen so kantianisch geprägt. Wenn, ob der Mensch schutzwürdig ist, auch wenn er keine Würde hat. Denn der Verrückte hat keine Würde. Würde hat man den Menschen nur dann, wenn er Träger der Vernunft, der reinen Vernunft ist. Wenn er kein Träger der reinen Vernunft ist, hat er keine Würde. Also soll er gut behandelt werden, wenn er keine Würde hat. Das war sozusagen der springende Punkt für einige Kritiken des kantianischen der kantianischen Ethik, zum Beispiel in den Foucaultianischen. Aber wenn man bei kantianischen Modell bleibt, dann bedeutet es, dass der Mensch ist der einzige Wesen, der als Mittel, schon als Mittel, eigentlich, als Mittel nur für die Vernunft gebraucht werden kann und für nichts anderes. Ich glaube, wenn man so formuliert, dann ist es, das trifft das besser, als wenn man sagt, Mensch ist Zweck an sich. Mensch ist nicht Zweck an sich, sondern ist es ein Mittel nur für einen Zweck. Und kann sozusagen, wenn der Mensch anders gebraucht wird, ist es zwar ein legitimierter Gebrauch, aber kein ethisch richtiger Gebrauch, weil er wird gebraucht, entfremdet, im Sinne Zweck entfremdet. Das ist diese berühmte Figur der Entfremdung. Entfremdung, aber man sagt ja immer Entfremdung, entfremdete Arbeit und so weiter. Aber man kann diese Figur der Entfremdung nur dann verstehen, wenn man zunächst einmal die Frage stellt, was ist nicht entfremdeter Mensch? Nicht entfremdeter Mensch ist der Mensch, der als Mittel der Vernunft dient, als Träger der Vernunft, der reinen Vernunft, nicht der empirischen Vernunft. An dem Augenblick, an dem der Mensch einen Wert bekommt, der ihn von diesem spezifischen Gebrauch trennt, so dass der Mensch auch zweckentfremdet gebraucht wird, dann ist die Gesellschaft auch als eine entfremdete, das heißt nicht ethisch legitimierbare, zwar funktionsfähige, aber nicht ethisch legitimierbare anzusehen. Gut, jetzt haben wir die ganze Struktur beisammen und machen eine Unterbrechung und verhalten das Diskussion wieder. So,